ARD.
Ich habe jede Emotion auf Bühnen oder in einer Fernsehsendung oder in einer Show schon zugelassen. Mhm. Manchmal rückblickend zu viel. Ich habe mich dann rückblickend ein bisschen geschämt, aber nicht in dem Moment, weil es ehrlich gefühlt war.
Wow.
Oh, die ist fies, die Frage. Ich sehe es schon. Auf geht's. Was haben die sich da erlaubt zu fragen?
Lieber Daniel.
Ja, erzähl.
Wie findest du denn offene Beziehungen? Freundschaft ist für mich sehr, sehr gleich oder ähnlich gestellt von der Wertigkeit und der Qualität wie Familie. Und das sind Menschen, die müssen gar nicht anrufen und sagen, du, kann ich vorbeikommen? Und wenn die sagen, die bleiben jetzt hier erstmal und schlafen auf dem Sofa, dann sage ich, ja, da hier ist das Kissen. Leg dich jetzt dahin, nerv nicht.
Das ist schön zu hören.
Ja.
Mach's dir gemütlich, aber quatsch mich nicht voll.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Daniel Boschmann
und Gülcan Kamps. Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen.
Wir freuen uns sehr, dass wir heute live auf der Bühne unser Finale feiern dürfen. Daniel, was sagst du dazu? Hättest du gedacht, dass wir uns jetzt hier auf dem Platz noch treffen?
Es ist ein bisschen seltsam, dass man sich vor anderen Menschen kennenlernt.
Ja.
Findest du nicht auch? Was man im Podcast dann leider nicht sehen kann, es ist leider ein ganz schlimmer Sommer. Es ist ein bisschen frisch, es wirkt ein bisschen verregnet. Wir haben uns alle irgendwie eine dicke Jacke eingepackt.
Ich habe ja schon letztens im Fernsehgarten gedacht, wo ich zu Gast war, ich werde wirklich hier eingehen. Es ist so heiß. Und jetzt drehe ich schon wieder draußen und es ist einfach einer der heißesten Tage überhaupt. Jetzt haben wir Glück, dass ein kleiner Wind kommt. Und ja, um das nochmal zu erklären, bei diesem Podcast geht es darum, dass sich zwei Menschen treffen, die sich eigentlich nicht kennen, Daniel Boschmann und meine Wenigkeit. Wir haben uns vor einigen Wochen kennengelernt. Mhm. Und jetzt sitzen wir hier und entscheiden heute nach diesem Auftritt, ob wir Freunde werden wollen. Das ist der Inhalt.
Wir werden euch gleich aktiv ignorieren. Das liegt nicht an euch, aber ihr wisst, wie das ist, wenn man sich kennenlernt, möchte man ja vor allem die Person kennenlernen, die einem gegenüber sitzt. Also wenn wir euch die ein oder andere kalte Schulter zeigen, das ist nicht persönlich gemeint. Ist das okay für euch? Nein, nicht in Speyer.
So nicht.
Gülcan?
Daniel?
Unsere Woche 4. Guck mal, ich tausche mal ganz kurz, weil ich habe ja stilles Wasser. Du hast einen Sprudel. Mhm. Ich habe von dir schon einiges mitgekriegt. Ich fasse mal nur für mich zusammen, wen ich bis jetzt schon kennengelernt habe.
Oh, ich bin Gülcan, gespannt.
Die Frau, die ich aus dem Fernsehen geliebt und geschätzt habe, deren Videos und Shows immer, ja, weil du sendest ja aktuell nicht jeden Tag.
Ja.
Deswegen, du begleitest mich ja schon seit jetzt fast 20 Jahren im Fernsehen. Ich also dich als Fan geguckt. Jetzt habe ich festgestellt, wenn du Auto fährst, fährst du -50. Keinen km/h schneller. In der Großstadt wird man dafür erschossen wahrscheinlich. Du bist keine Frau, die Risikos wirklich sucht. Und du würdest ungerne mit mir ein Verbrechen verüben. Ich habe dich letzte Woche gefragt, welches Verbrechen ich mit dir begehen könnte. Aber da hast du gesagt, lieber nicht.
Du warst so enttäuscht, weil ich habe in deinen Augen blitzen sehen. Du wolltest, dass ich sage, komm, Daniel, pack deine Kettensäge ein, weil du besitzt eine Kettensäge, die du auch einfach so aus der Hüfte einfach mal anschnallst und anschießt sozusagen.
Ja.
Und ja, Holz im Garten hackst. Da warst du richtig enttäuscht. Was wolltest du denn gerne hören? Was hast du denn für ein schönes Verbrechen im Hinterkopf gehabt, das du gerne mit mir dann begangen hättest?
Ich muss ja, ich habe jetzt nicht konkret ein spezielles Verbrechen geplant, aber man sucht doch, wenn man Freunde sucht, Menschen, mit denen man nicht nur Pferde stehen kann, sondern im Fall der Fälle, wenn es hart auf hart kommt, will man sich ja auf den anderen auch verlassen können.
Absolut.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn die jetzt sagt, mit dir will ich auch eine Bank ausrauben, nur hypothetisch, das wäre eine Möglichkeit gewesen, mein Herz zu erobern.
Also du hast schon gemerkt, ich bin auf jeden Fall da nicht diejenige, die den Fluchtwagen fahren würde, weil
auf gar keinen Fall.
Es wäre nicht schlau, wenn man sich dann an die Geschwindigkeit hält.
Und du hättest mich doch einfach da stehen lassen in der Bank. Du hättest mich bei der Polizei einfach verpetzt. Der war's.
Ich hätte gesagt, der Boschmann, nimm sie den mit. Ich bleibe hier. Ich wollte das Pony nicht klauen.
Weißt du, warum ich dich ganz großartig finde seit den letzten Wochen? Du bist die erste Person, und vielleicht ändert sich das heute noch, denn ich bin wie ein Trüffelschwein einer Emotion bei dir hinterher. Und vielleicht schaffe ich das heute noch. Du schaffst es tatsächlich, seit Wochen mir zu zeigen, wie sehr du in einem Zen-Modus bist. Also du bist in jeder Lebenslage, die ich jetzt von dir so entdeckt habe, war bei dir eine ganz große Seelenruhe, so eine Zufriedenheit mit dir selber, das hast du mir gezeigt. Du hast es geschafft, mir zu zeigen, dass dich irgendwie nicht so wirklich aus der Balance wirft. Aber das ist vielleicht so mein Ziel für heute, um dann abschließend zu gucken, ob wir sehr gute Freunde werden können. Es muss doch irgendwas geben, was dich so richtig auf die Palme bringt, was dich so vielleicht sogar aggressiv macht. Denn diese Emotion habe ich bei dir noch gar nicht erlebt.
Also erstmal danke, Daniel. Ich finde das sehr lieb von dir, dass du das sagst. Und so fühle ich mich in der Tat auch. Also zu 90% in meinem Leben. Natürlich gibt es Situationen, die mich auch aus der Bahn werfen, wenn zum Beispiel Menschen sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Nein, Spaß. Nein, also ich sag mal, wenn man zum Beispiel im Fitnessstudio ist, wo ich schon sehr lange nicht war, was auch Glück und Segen zugleich sein kann. Also ich sag mal, man ist im Fitnessstudio, jetzt gerade im Sommer, das kann sich, glaube ich, jeder sehr gut vorstellen. Man betreibt dort Sport, Ausdauertraining, Krafttraining und dann merkt man, dass eine Brise von der Seite kommt. Die ist ja nicht so schlimm, das kann ja jedem passieren und das ist auch menschlich. Aber wenn man merkt, das T-Shirt ist eine Woche alt, boah, habe ich gerade gehört, da denke ich dann auch, boah.
So kalter Schweiß, der aus dem T-Shirt rausbröckelt schon.
So ein bisschen, die Deo-Flecken, die wirklich abfallen. Ja. Also ich finde, das sollte man vielleicht nicht machen, wenn man mit vielen verschiedenen Menschen in einem Raum ist. Da sollte man ja schon sagen, komm, da nehme ich auch ein bisschen Rücksicht und da achte ich dann drauf. Theoretisch, wenn das passiert, ich würde jetzt aber auch wahrscheinlich nicht hingehen und sagen, also hallo, das T-Shirt bröckelt, also was soll man da machen? Jeder hat auch ein anderes Empfinden, aber sowas würde mich schon stören.
Aber dann bist du ja eher angeekelt als wirklich wütend, oder ist da irgendwo, kann ich da eine Wutquelle anzapfen bei dir?
Du mal suchst aus dir nach raus, Wut bei mir?
Ja, guck mal, du bist so entspannt.
Ich muss wirklich darüber nachdenken.
Ich schilder dir jetzt Szenen und du sagst mir, wie du reagieren würdest.
Ja,
wir
gerne.
Sind beim Bäcker am Sonntag.
Was jeder für will ein die schönes Brötchen Beispiel, haben. Daniel,
die
beim
Brötchen
Bäcker.
Die Brötchen sind limitiert, man stellt sich da an, du bist die siebte in der Schlange, du stehst schon seit einer halben Stunde, weil es der Bäcker des Dorfes ist. Ja. Und dann drängelt sich jemand vor. Was ist deine Emotion?
Meine Emotion ist, dann würde ich ganz höflich sagen, vielleicht haben Sie nicht gesehen, dass ich hier schon stehe, aber ich würde Sie bitten, sich hinter mir da hinzustellen, weil vorher bin ich noch dran. Und wenn sich dann derjenige verweigert, es passiert eigentlich nicht, weil ich finde, Kommunikation, ja, dann müsste ich natürlich die Karate-Skills rausholen. Nein, was würde ich dann sagen, wenn jemand beratungsresistent ist, dann sage ich, ach komm, da kannst du dich jetzt auch nicht ärgern. Nur grundsätzlich finde ich merke im Leben, es bringt immer am meisten zu kommunizieren und wirklich auch das anzusprechen, anstatt sich zu ärgern und wütend und sauer zu werden, weil es bringt mir ja nichts. Also wenn sich jemand wirklich beim Bäcker vordrängeln würde, was mir natürlich noch nie passiert ist beim Bäcker, weil der gehört mir ja. Nein. Spaß.
Ich merke jetzt erst, was für ein brillantes Beispiel das
war. Was für ein Beispiel, Daniel.
Ich habe das überhaupt nicht absichtlich gemacht.
Ich habe gemerkt. Voll süß, ein Beispiel.
Also, so brillant aus der Hüfte habe ich gar nicht gemerkt. Ja, siehst du mal, hätte auch eine Fleischerei sein können.
Nee, aber genau, in der Fleischerei oder beim Bäcker. Ich würde wirklich denjenigen, der sich vorgedrängelt hat, ansprechen, anstatt wütend zu werden oder auch sauer zu reagieren. Also ja, vielleicht hast du ja noch mehr
Beispiele. Okay, da war ich nicht so erfolgreich. Angenommen, weil du ja nur Strich 50 fährst, was mich übrigens schon wütend macht, allein die Vorstellung. Angenommen, weil du nur Strich 50 fährst, überholt dich jemand bei einem Parkplatz am Supermarkt, der ist pickepacke voll, es gibt noch einen freien Parkplatz, der überholt dich mit quietschenden Reifen, klaut dir deinen Parkplatz und beim Weggehen beleidigt er dich noch. Wie reagierst du?
Ganz ehrlich, ich würde einfach weiterfahren. Ich lasse mich darauf gar nicht ein. Es ist wirklich so. Ich kann ja nichts dafür. Ich würde nicht aussteigen und sagen, sag mal, sind Sie noch ganz dicht? Ich würde einfach denken, der hat so ein Problem oder die Dame mit sich selber, da kann ich ja auch nicht mehr helfen. Und dann würde ich einfach mir einen Parkplatz suchen, vielleicht auch nicht auf dem Supermarktparkplatz, sondern irgendwo anders und dann einkaufen gehen. Und wahrscheinlich wäre ich auch noch vor dem Herrn oder vor der Dame fertig. Also ich glaube, die Einstellung im Leben, die man so hat, die bringt einen schon weiter, je nachdem, wie die ist. Und also auch in einer Situation zu sein, die negativ ist für einen selber, was ja jedem täglich passiert. Aber sich darüber zu ärgern und sich dann aufzuregen und wirklich wie so ein HB-Männchen in die Luft zu fliegen, die Älteren werden die Werbung kennen, also da wirklich so zu explodieren, es bringt einem nichts, weil wenn man richtig wütend und sauer ist, kann man selber gar nicht gut nachdenken. Mir geht's eigentlich immer darum im Leben, wenn ich ein Problem habe, denke ich darüber nach, wie kann ich eine Lösung finden für mich? Einfach um die Situation für mich bestmöglich zu retten und zu sagen, weiter geht's. Aber wenn ich mich wirklich aufrege, dann kann ich auch gar nicht zu einer vernünftigen Lösung kommen. Und deswegen mache ich es nicht. Ich versuche es echt.
Du bist Buddha. Wann hast du das letzte Mal geschimpft? So richtig geflucht?
Mit Schimpfwörtern?
Ja, kennst du überhaupt ein Schimpfwort?
Ja klar, aber die versuche ich natürlich als Mama auch nicht zu benutzen. Ne?
Ah, okay.
Also da habe ich mir das auch in den letzten Jahren echt abtrainiert. Wann schimpfe ich denn? Ich schimpfe einfach nicht. Wann schimpfst du denn, Daniel?
Andauernd.
Das stimmt nicht.
Fangen wir mal an im Supermarkt. Wenn einer direkt nach der Rolltreppe stehen bleibt, könnte ich ausrasten. Geh weg von der Rolltreppe.
So, ja,
warum
ja.
bleibt man direkt nach der Rolltreppe stehen?
Damit
man muss
die anderen
doch raffen, dass das falsch ist. Dann, wenn ich mag Unhöflichkeit nicht. Wenn Leute
das
miteinander unhöflich
nicht.
Sind, werde ja. ich dann wütend, weil ich es doch, ich halte es für im Straßenverkehr.
Mhm.
Also ich glaube, es vermittelt sich so langsam,
wenn
dass ich ein Kandidat...
Wenn jemand Strich 50 fährt.
Da werde ich jetzt nicht so wütend, weil ich kann ja vorbei. Aber angenommen, ich würde dich vorbei, also wir kommen uns entgegen, ist eine enge Fahrbahnsituation und ich sorge dafür, obwohl es meine Fläche eigentlich wäre, durchzufahren, lasse ich dir den Vortritt. Dann erwarte ich einfach
ein
anerkennendes Nicken. Machst du das nicht, werde ich sauer. Dann bin ich einfach wütend. Ich
ja.
habe sowieso eine gewisse Qualität für Road Rage. Also
aber
ich schimpfe im Auto gerne.
Meinst du nicht, dass wenn man also so positiv wie möglich in die Welt hinausgeht und dann auch, wenn du dich zum Beispiel bedankst, wenn du vorgelassen bist, kommt das dann im Leben nicht zurück?
Ja, mache ich immer. Ich bin
und wenn es nicht zurückkommt?
Ich bin so höflich im Leben. Ich
ja,
versuche, jede Situation freundlich und höflich zu machen. Wenn ich dann aber merke, dass eine so beratungsresistente, blöde Person,
ja.
dann überlege ich, dann bin ich noch mal freundlich und dann mhm. sogar... Also,
freundlich her.
Also ich bin dann schon profi-freundlich.
Profi.
Dann bin
ich
Masterclass-freundlich und versuch's gerade nochmal. Und wenn dann immer noch eine Garstigkeit kommt, dann werde ich langsam sauer. Habe ich aber erst über die Jahre gelernt.
Aber ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, wo man den Fokus hinlegt. Ne? Es ist ja so, du kannst ja am Ende des Tages zu Hause sitzen und überlegen, so, was lief dann heute alles nicht so gut und was war denn bescheiden? Oder man kann einfach darüber gar nicht mehr nachdenken und die Situation nicht nochmal abspielen. Weil je öfter man auch über Dinge nachdenkt, die jetzt nicht so positiv waren, desto mehr bleibt es im Körper kleben und auch im Kopf. Und desto mehr ist man auch in dieser Schleife und achtet tatsächlich auch mehr darauf. Also viele Menschen kennen das wahrscheinlich, wenn man irgendwie einen Gipsarm hat, läuft man durch die Stadt und denkt, kann doch nicht wahr sein, da hat ja jeder einen Gipsarm in der Stadt. Hat natürlich nicht jeder, aber da man in der Situation drinne steckt, darüber nachdenkt, mit dem Thema zu tun hat, zum Arzt muss und denkt, oh Mann, das blöde Ding, wann kriege ich das endlich ab und diese hässlichen Unterschriften da drauf, weg damit, dann sieht man auf einmal wieder so viele andere Menschen mit Gipsarm. Und es ist tatsächlich einfach nur, wo legst du den Fokus drauf? Und wenn du den eher so darauf legst, in die Richtung, es ist alles gut, es wird alles gut, dann kommt dir das auch echt ja, in den größten Teilen auch so entgegen. Und wenn es halt nicht so ist, dann muss man einfach nur eine Lösung finden. Also für fast alles gibt es ja auch eine Lösung.
Das ist die Ökotrophologin in dir.
Die Ökotrophologin, die so gerne mit Ernährung, Sport, Medizin und Psychologie zu tun hat.
Ja, ich so finde, analytisch. Ich finde, du gehst sehr analytisch an Sachen ran. Und ich habe das Gefühl, dass du dir strukturell, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, strukturell diese Emotionen nicht zulässt, weil du sagst, warum, was soll es mir bringen am Ende, dass ich diese Emotion zulasse, also verwehre ich mich gleich, die jetzt zu haben. Ich empfinde genau das, was da kommt, zu 100%. Und dann überlege ich mir danach, ob das eine sinnvolle Geschichte war.
Ist ja auch gut. Es ist ja auch schön, dass wir so unterschiedlich sind. Ich bin vom Charakter her schon sehr ausgeglichen. Aber so war ich tatsächlich auch immer. Irgendwie ist man ja auch so in seinem Grundcharakter, so wie man geboren wird, so wie man als Kind war. Man hat ja schon so eine Basis. Das kann man verändern, verbessern, verschlechtern oder irgendwas hervorheben oder wieder zurückstellen. Du hast aber nun mal auch irgendwie dein Basischarakter. Und also auch meine Eltern würden mich tatsächlich genauso beschreiben, wie ich mich beschreibe.
Hm.
Und so hätten die das auch, glaube ich, erklärt als kleine Gülcan als Kind. War auch ein relativ ruhiges, ausgeglichenes Kind.
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir gestern, ich habe mir auf dieses Gespräch vorbereitet und habe nochmal nachgedacht, wie habe ich dich über die Wochen kennengelernt.
Ja.
Wenn du diese eine Emotion, also so Wut und Aggression, wenn die bei dir so leer ist, was ja schön ist, also wenn du diese Flanke nicht hast,
nee.
Ist dann die andere Seite weinen? Also bist du dafür sentimentaler und weinst öfter?
Also das ist leider sehr, sehr schnell in Gange, muss ich sagen. Also wenn ich etwas Emotionales sehe oder wenn ich andere Menschen in einer emotionalen Situation sehe, muss ich mich tatsächlich total zusammenreißen. Auch wenn Menschen mir emotionale Geschichten erzählen, dann kann ich da so schlimm, muss ich sagen, mitfühlen, dass ich sofort losweinen könnte und mich dann wirklich zusammenreiße, wenn ich in einer Situation bin, wo ich zum Beispiel selber Moderatorin bin und merke, da ist so eine emotionale Geschichte, dann versuche ich mich da einfach zurückzunehmen, weil ich will nicht mit jemandem sprechen und jemandem die Bühne geben und dann anfangen zu weinen, weil es ist aber wirklich ganz, ganz oft kurz davor und manchmal habe ich nicht die Chance und krieg's nicht hin, dann läuft's. Das habe ich jetzt, ich habe die letzten Monate eine Modesendung moderiert. Das Witzige ist, dass dort sehr viele emotionale Dinge passiert sind und die Frauen und Kandidatinnen sehr viele private, persönliche Geschichten erzählt haben. Also ich kann mich an 20, 30 Breaks erinnern, die wir einlegen mussten, weil mein Make-up weggeweint war. Genauso kann ich aber auch über eine Situation lachen, wenn die wirklich mich so richtig mitreißt.
Das haben wir schon zusammen. Das ist schön.
Habe ich auch schon mit dir erlebt. Also ich habe auch mit dir geweint im positiven Sinne, Daniel. Du hast einfach eine Geschichte erzählt. Du warst joggen, du wolltest flirten. Es ist in die Hose gegangen. Sie müssen sich dafür bitte Folge 3 von unserem Podcast nochmal anhören, wenn Sie es noch nicht gehört haben. Ich bin in meinem kleinen Sessel zusammengebrochen.
Es ist die peinlichste Situation, die Sie jemals hören werden. Ja. Ich habe sie selber erlebt. Ich empfehle das nicht, dass Sie das nachmachen.
Hast du denn auf der Bühne mal schon einen Moment erlebt, der für dich unvergesslich peinlich war oder unvergesslich, in welcher Emotion auch immer? Oder da gingen gerade viele Geschichten durch deinen Kopf?
Ja, na, ich glaube, dass wir eine Sache gemein haben und das finde ich auch ganz toll, dass wir das teilen. Uns beiden ist erstmal nichts peinlich.
Ja.
Jedenfalls nichts unangenehm, als dass wir es nicht erstmal auf einer Bühne probieren würden, weil wir uns Gedanken machen und vorbereiten. Du bist ja auch sehr akkurat in Vorbereitung und sehr fleißig und das ist auch eine Tugend, die ich ganz toll finde.
Dankeschön.
Ich finde, ist auch unsere Arbeit bedeutet ja auch, wenn man Menschen unterhalten will, hat man sich Gedanken zu machen, wenn man als Gastgeberin oder als Gastgeber ist. Und dann finde ich es respektlos, wenn du da einfach so hinkommst und irgendwas wegjuckelst. Das mochte ich noch nie. Das merkt man, glaube ich, auch. Man hört als Publikum, ob man jetzt Fernsehen guckt, Radio hört oder das Podcast oder sowas, wenn da einer sitzt und eigentlich gar keinen Bock hat, das hörst du. Das ist immer eine Zwischenfarbe. Und ich habe, um darauf zu antworten, was du gefragt hast, ich habe jede Emotion auf Bühnen oder in einer Fernsehsendung oder in einer Show schon zugelassen. Mhm. Manchmal rückblickend zu viel. Ich habe mich dann rückblickend ein bisschen geschämt, aber nicht in dem Moment, weil es ehrlich gefühlt war. Ich habe damals jetzt muss ich sagen, wie ich das formuliere. Also ich habe die Ehre, aber auch die Bürde übernommen, eine Spendensendung zu moderieren in Sat.1, als wir im Ahrtal die große Flut hatten.
Was
so viel Elend war, so viel menschliche Tristesse und so viel Schicksalsschläge, die die ganze Region in Rheinland-Pfalz und auch in Nordrhein-Westfalen ertragen muss. Das war wirklich nicht zu ertragen, was man dort für Geschichten bekommen hat. Und die Gala, die war live in Sat.1 und ich bin mit einer, das haben wir auch schon rausgefunden zusammen, ich gehe an alles, was ich mache, mit einer gewissen Grundnaivität ran. Ja. Was soll schon schief gehen? Und ich bin im Nachhinein froh, dass ich mich damit nicht weiter beschäftigt habe, außer mich inhaltlich darauf vorzubereiten, weil ich mit der Belastung da nicht, also das habe ich erst danach gemerkt, was für eine schlimme Belastung das war. Worauf will ich hinaus? In dieser Sendung live, als es um Spenden ging, um diesen Menschen zu helfen, dass sie wieder einen Alltag haben dürfen, ein Obdach haben, dass die Kinder Klamotten haben, weil wir mitten in Deutschland einfach obdachlose Menschen hatten, die nichts mehr hatten.
Ja.
Und wir wollten mal zu Hause helfen und nicht irgendwo auf der Welt, was auch wichtig ist, aber zu Hause.
Ja.
So. Und dann hat mir eine Frau eine Geschichte erzählt und die hat sie mir apathisch live im Fernsehen erzählt, dass sie gesagt hat, ja, sie wäre mit ihrem Mann zu Hause gewesen und dann hätten sich in diesem Chaos ihre Wege geteilt und sie wäre nach oben gelaufen, er wollte noch schnell was von unten holen. So. Und dann ruft die bei der Feuerwehr an und ich muss, während ich sie erzähle, kämpfe ich wieder mit dem Gefühl, weil es zurückkommt eins zu eins. Sie hat dann bei der Feuerwehr angerufen und das hat mir dann die Feuerwehr so erzählt, können Sie bitte vorbeikommen, mein Mann liegt tot im Keller. Sorry, ist jetzt nicht die beste Laune-Geschichte, aber darauf will ich, meine Reaktion darauf war, ich habe Rotz und Wasser geheult.
Ja, verstehe.
Im Fernsehen. Es kam, also ich habe wirklich Schnodder gehabt, ich hatte nicht mal Taschentücher dabei, ich war darauf nicht gut vorbereitet. Und dann war einfach Feierabend. Aber soll ich dir was sagen? In dem Moment habe ich das rausgelassen, danach war es mir peinlich und danach war es wieder okay, weil ich gedacht habe,
warum
soll ich mich denn für eine Emotion schämen?
Nein, überhaupt
die,
nicht.
Die in mir drin ist.
Ja, natürlich.
Und wir machen so viel, wenn es ein Wort gibt, fake, fake, fake. Im Fernsehen ist alles fake, in der Politik ist alles fake. Und dann finde ich, ist es unser Auftrag in einem, guck mal, ich muss richtig damit kämpfen.
Ja, ich sehe das.
Dass wir eine Verantwortung haben, ehrlich zu sein. Und Ehrlichkeit ist mir wichtig.
Und das wird das Publikum immer merken und immer schätzen. Und ich glaube, dass man auch nur so lange in der Öffentlichkeit bestehen kann, wenn man diesen Job liebt, wenn man den wirklich machen möchte, wenn man einfach, Daniel...
Ja, sorry, ist so.
Oh, ja. Ich habe auch kein Taschentuch dabei.
Jetzt ist wurscht, Ich tropfe hier auf mein Hemd drauf. Oh. Ehrlichkeit und Ehrlichkeit mit Gefühlen. Ansonsten glaube ich, und deswegen, wenn man...
Ja.
Anders gefragt, was suchst du in einer Freundschaft? Am Ende werden wir entscheiden... Haben wir da jemanden kennengelernt, der Freundschaftspotenzial hat? Was suchst du in einer Freundschaft?
suchen und erwarten tue ich wirklich von Mitmenschen in dem Sinne erstmal gar nichts, weil ich habe in all den Jahren in meinem Leben gelernt, wenn man Dinge erwartet, wenn man sich Dinge wünscht, wenn man sagt, oh, der andere muss doch genauso denken wie ich, der muss genauso ticken wie ich, der muss die gleiche Meinung haben, man wird einfach wirklich immer enttäuschen. Es wird immer schwierig, weil niemand einfach so denkt, so tickt wie man selber, noch nicht mal die eigenen Eltern. Also man denkt ja so, die allernächsten Personen, Mutter und Vater, die müssen doch die gleiche Meinung haben wie ich. Nein, kann ich sagen, so ist es nicht und so war es auch noch nie. Und dann kann man das ja schon gar nicht von seinem Ehepartner oder von Freunden erwarten. Also ich finde es wichtig, dass man wirklich die Menschen, die man liebt, die man gerne bei sich hat, mit denen man zusammen ist, einfach komplett so akzeptiert, wie die sind, ohne sie zu verurteilen oder ohne jeden Tag zu belehren oder Weisheiten mitzugeben. Man kann immer mal wieder, wenn man gefragt wird, darüber sprechen. Ich finde es immer schön, wenn man jemandem etwas sagt oder mitgibt, wenn man danach gefragt wird und nicht ungefragt. Mhm. Ne? Und das ist schon mal ein Unterschied. Und Freundschaft ist für mich sehr, sehr gleich oder ähnlich gestellt von der Wertigkeit und der Qualität wie Familie. Also ich würde nicht sagen, dass ich 20 Freunde habe, sondern wirklich 10 enge oder vielleicht an einer Hand oder an eineinhalb Händen kann man die gut abzählen. Und das sind Menschen, die müssen gar nicht anrufen und sagen, du, kann ich vorbeikommen? Die können klingeln und dann mache ich die Tür auf. Und wenn die sagen, die bleiben jetzt hier erstmal und schlafen auf dem Sofa eine gewisse Zeit, dann frage ich nicht, wieso, weshalb, warum und wann gehst du dann wieder und sage ich, ja, da hier ist das Kissen. Leg dich jetzt dahin, nerv nicht.
Das ist schön zu hören. Komm rein, aber nerv nicht. Auch schön. Ja. Machst du gemütlich, aber quatsch mich nicht voll.
Ich finde, Freunde sind so für mich gleichgestellt Familie. Also es
ist ja die Familie, die man sich aussucht. Ne? Die eine hast du halt gekriegt, weil du halt nur mal da geboren bist.
Die hast du dann. Und dann
die bucklige Verwandtschaft und das sind die anderen kannst du ja aussuchen.
Die kannst du aussuchen. Hast du viele Freunde? Würdest du sagen, du hast einen großen Freundeskreis?
Nee, auf gar keinen Fall.
Hast du so richtig alte Freunde aus der Schulzeit noch, die du so mitgenommen hast? Das ist ja ganz selten bei, ich sag mal, Menschen, bei den Fernsehmenschen, weil man viel reist, viel umzieht. Es ist nicht so einfach. Also das habe ich jetzt die Erfahrung gemacht bei vielen Freunden.
Ich glaube, ich bin mit dem Begriff Freundschaft sehr lange sehr schludrig umgegangen.
Ja.
Das ist so eine Erkenntnis, die ich über die Jahre entwickelt habe. Ich habe Leute, also in meinem Leben gehabt, bei denen ich am Ende gesagt habe, ist das, also ich habe dann irgendwann mal so einen Tabula Rasa-Moment gehabt, um zu gucken, ist das jetzt wirklich eine Freundschaft und oder halten wir das irgendwie am Leben, weil das irgendwie, das ist halt so. Mhm. Und da habe ich, das, also dann entscheidet man sich vielleicht zum gewissen Zeitpunkt, das ist es jetzt einfach nicht mehr. Und das gar nicht mit einem bösen Gefühl, sondern einfach, jo, das, man trennt, man findet sich und trennt sich und manche Sachen halten halt für ewig und manche eben nicht.
Absolut.
Ich finde, das entwertet auch nicht, was man hatte. Es gibt interessanterweise heißt dieser Podcast ja Freundschaft auf Zeit.
Ja.
So sehe ich es aber gar nicht. Aber du hast ja, also man hat ja bestimmte Begegnungen im Leben, bei denen man sagt, okay, das ist jetzt perfekt, dass wir uns jetzt gerade haben, weil wir jetzt das gleiche Hobby haben, jetzt die gleiche Begeisterung, jetzt den gleichen Lebensabschnitt. Und das verändert sich ja.
Absolut.
Und da sind ein paar rausgefallen, klingt so doof, aber dann war das nicht mehr.
Ja.
Ich habe jetzt vor 3 Wochen habe ich einen uralten Schulfreund auf der Straße gesehen. Wir haben wirklich seit Abi keinen Kontakt mehr miteinander gehabt.
Also so 20 Jahre ungefähr.
20 Jahre. Ich habe genau 2000 Abi gemacht.
Ja.
Und ich habe den dann noch 2001 oder 2 in Berlin gesehen. Sagen wir mal, seit 23 Jahren habe ich den nicht gesehen. Und der stand vor mir, heißt Sebastian. Und ich sage, krass, Basti, von meinem Haus übrigens, also in meiner Straße. Was machst du hier?
Was hat er denn da gemacht?
Sein Zahnarzt war um die Ecke. Also was für eine absurde Situation.
Ja, total.
Und seitdem haben wir wieder Kontakt und das ist die größte Hoffnung, die ich an eine Freundschaft immer habe, dass sie nicht bewertet, wie oft man sich meldet.
Ja.
Dieses Aufrechnen von, ja, aber letztes Mal habe ich mich gemeldet.
Nein,
oder du wärst mal wieder dran mit Bierchen bezahlen oder so.
Wie oft gibt's das?
Ne? Und, ja, und ich finde es ganz toll, wenn man sich dann irgendwann zusammentrifft.
Das so selbstverständlich.
Freunde aus der Schule habe ich sehr, sehr wenige.
Ja.
Also einen. Dann aus dem Zivildienst habe ich einen, mit dem ich heute noch Kontakt. Und aus der Uni so 3, 4, 5.
Ja, also auch.
Und aus dem Alltag so jetzt, sagen wir mal, eine gute volle Hand mit 1, 2 mehr.
Genau, ja.
Aber das ist weniger geworden, dafür ist es intensiver geworden. Und vor allem aber auch nicht mit der Anforderung, man hat jetzt aber auch jede Woche dann zusammen zu klucken.
Nein.
Das ist ja auch eine Frage, wo man dann wohnt. Also wenn ich jetzt vielleicht meinen besten Freund genau nebenan hätte, dann wäre das was anderes.
Natürlich, natürlich, ja. Und so ist es ja meistens auch nicht. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, genau wie du es sagst, dass einfach nicht erwartet wird, dass man sich wirklich täglich zum Kaffeeklatsch trifft, weil das ist ja absurd. Natürlich gibt es das auch, aber das ist, glaube ich, eher so, muss man ja ehrlich sagen, so eine kleine Traumvorstellung aus der Teenagerzeit, wenn man täglich in der Schule war, die besten Freunde, man hat sich den ganzen Tag in der Schule gesehen, dann hat man sich in der Schule auch noch, also wir haben das gemacht, die Mädels, wir haben uns in der Schulzeit, also während der Schulzeit, natürlich haben wir uns auf den Unterricht konzentriert, nebenbei, weil wir alles so schnell aufgefasst haben, nein, Spaß, wir haben uns aber auch noch in der Schule Briefe geschrieben, daran kann ich mich erinnern, so diese Briefe, die hin und her gingen, Kettenbriefe hießen die, also wir haben miteinander in der Schule gelernt, uns Briefe geschrieben und nach der Schule getroffen, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, und ich glaube, weil man das so gelernt hat, also das ist eine beste Freundin oder das ist meine beste Freundin, das ist meine Clique, nimmt man das gerne mal so mit ins Erwachsenenalter, aber das ist ja total absurd, dass das funktioniert oder funktionieren kann, da braucht man ja am Ende auf jeden Fall eine Kettensäge. Die hast du ja schon.
Je nachdem, wie man die dann benutzt, hast du völlig recht.
Nee, das funktioniert natürlich nicht. Aber das ist ja schön, dass du so einen alten Freund wieder triffst. Und das ist so wie mit Geschwistern, finde ich. Auch wenn man die, du bist Einzelkind, Daniel, du weißt jetzt nicht, wie das Gefühl ist, aber mit Geschwistern ist das so, da sagt man auch gern mal, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und auch wenn man sich mal Wochen oder Monate nicht sieht, das ist total egal. Man hat einfach diese gemeinsame Vergangenheit und diese gemeinsame Ebene, die einem nie jemand nehmen kann. Und wenn man sich dann anruft, ist es dann so oder sieht oder trifft, es ist so, als wäre nie irgendwas dazwischen gekommen.
Schön zu sehen und schön zu hören. Weißt du was, wir haben jetzt seit Wochen, also und die Menschen, die das hier produzieren für SWR3, die Leute von Mitvergnügen, haben uns hier seit Ewigkeiten so Dekomaterial hingelegt, so Umschläge und Spiele und so ein Kaugummiautomaten. Da sind so Kugeln drin und mutmaßlich, wir wissen es nicht, Fragen. Ich halte mal hier, das ist wie ASMR. Und verhakt. Da, eine gelbe Kugel. Sieht aus wie so ein...
eine kleine gelbe Lottokugel. Es ist eine Frage drin.
Okay, erzähl.
Vielleicht, Daniel, wir sollten uns die Option offen halten, da wir das ja noch nie gemacht haben und zum ersten Mal spielen, sollten wir uns die Option offen halten, diese Frage vielleicht sogar ins Publikum zu stellen. Diejenigen, die ganz nah vorne sitzen, so wie in der Schule damals, die kommen auch gerne mal dran. Jetzt haben sie den Salat.
Erzähl.
Was ist das denn? Okay, lieber Daniel.
Ja.
Sie bleiben verschont. Wenn du ein Gemüse wärst, welches wärst du? Eine schöne Frage, weil als Ökotrophologin, also als Ernährungsberaterin, ist das für mich eine tolle Frage. Also ich finde, davon kann man auch einiges ableiten. Ich bin mega gespannt.
Das ist ein Jackpot für dich jetzt. Die Frage ist ein Jackpot für dich.
Für mich total. Guck mal,
so begeistert warst du in den letzten Wochen nicht einmal.
Hör aber auf. Ich bin wirklich gespannt, was du für ein Gemüse sagen möchtest.
Frage an dich ernst gemeint, weil ich keine Ahnung habe. Ist eine Kartoffel Gemüse?
Ja.
Dann bin ich eine Kartoffel.
Du bist eine deutsche Kartoffel.
Ich bin eine Kartoffel und ich sag dir auch warum.
Warum?
Sie ist verlässlich immer da, man kann alles mit ihr anfangen. Selbst wenn nichts anderes im Haus ist, eine Kartoffel rettet dein Leben. Sie ist von um die Ecke und sie kommt aus der Mitte der Gesellschaft und ist das ehrlichste Essen in Deutschland. Punkt.
Schön. Das ist
schön. Vielen Dank.
Dankeschön.
Wie viele Kartoffel-Ultra-Fans es hier gibt, ne? Wer hätte es gedacht? Kartoffel!
Daniel, das ist sehr witzig, dass du
eine richtig schön deutsche Kartoffel. Ich zitiere einen guten Fußballer, Kartoffel auf die Eins.
Oh, welcher Fußballer war das?
Das weißt du nicht?
Kartoffel auf die Eins, das könnte Lothar Matthäus sein.
Nein, ganz frisch, der Mann ist gerade für zig Millionen nach Liverpool gewechselt.
Du weißt das?
Du weißt das, wer ist es?
Ach so, ich weiß es. Wirtz?
Wirtz, sagt
er. Ja,
Flo Wirtz.
Genau.
Ja. Genau, der ist es.
Der junge Mann wusste es. Applaus für, wie heißt du? Emil wusste es. Florian Wirtz, genau, ist gerade gewechselt. Oh, da ist ja ein riesen Trubabo da drum. Ich finde diese Geschichte, also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der ganz große Fußballexperte und Fußballfan. Das hatte ich noch hinbekommen.
Du hast keine Ahnung vom Fußball.
So sieht's aus. Auf jeden Fall finde ich es total schön, weil ich habe so ein bisschen über diese Familiengeschichte gelesen und die Familie Wirtz hat ja wirklich viele Kinder. Gemeinsam haben Papa und Mama Wirtz 2 Kinder und wie die das alles so gemanagt haben und diesen Wechsel und die ganze Zeit sind die Eltern dabei bei dem Kind und auch bei dem Training und bei den Verhandlungen. Das, ich meine, klar, natürlich geht es da um viele große Summen, aber das habe ich irgendwie gar nicht gelesen. Ich habe einfach so gelesen, hey, das ist eine tolle Familie, die zusammenhält, die ihr Kind immer unterstützt haben. Mhm. Und das Kind konnte sozusagen wirklich sich total auf den Sport konzentrieren. Mama, Papa sind immer an der Seite, dann die Freundin. So eine, also da will ich dann so weiter darüber nachdenken.
Ich will aber nicht über die Familie Würz was wissen, ich will über dich was wissen.
Ja, jetzt sind wir wieder bei
jetzt
uns.
Jetzt warst du so lange bei dir. Wem hast du zuletzt ein Kompliment gemacht? Ich bin ausgeschlossen. Also wem hast du ein Kompliment?
Du bist ausgeschlossen?
Ja, weil du warst ja schon ganz lieb zu mir. Ja. Aber wem hast du ein Kompliment gemacht?
Ich glaube, unserem Team mit viel Vergnügen sozusagen. Wir haben da einige Teammitglieder.
Nee, das ist frech. Du sollst mir aus deinem Privatleben erzählen. Aus meinem Privat? Finden ja eigentlich gar nicht statt bei uns.
Ich bin tatsächlich jemand, ich merke mir das gar nicht, aber wenn ich jemanden sehe, der, auch wenn ich jemanden jetzt nicht kenne, also nicht, aber so ganz, nicht so ganz cringe, dass ich zu jemandem in der Stadt laufe und sage, stopp, Sie haben ein tolles Kleid an.
Das habe ich aber schon gemacht.
Aber wenn ich mal mit jemandem so, also wenn man irgendwie so Blickkontakt hat oder wenn jemand zum Beispiel an der Supermarktkasse vor mir stehen würde, dann haben wir schon irgendwie eine Beziehung. Wir sind so in einer Schlange, wir sind so miteinander, wir stehen also nah beieinander. Man hat sich gesehen und dann hat jemand vielleicht ein schönes Kleid an, dann würde ich sagen, hey, das ist aber wirklich ein tolles Kleid. Also,
das so finde ich aber toll.
Ich würde auch jemandem ein Kompliment machen, den ich nicht kenne. Und ich meine das dann auch ernst, also nicht amerikanisch so, wow, das, diese Hose is wonderful. Nicht so, ich meine, also...
amazing.
You look amazing. Your dress is awesome. Ich würde das dann so sagen... Sie sehen wirklich toll aus. Ich habe zum Beispiel, okay, auch wenn ich dich nicht benutzen darf, Daniel.
Benutzen darfst du mich immer. Als Freund darfst du mich immer.
Also ich hab, du hast dich ja, wir sagen es jetzt mal so, wie es ist. Ich meine, hier sitzt natürlich ein Herr und eine Dame und der Herr hat sich heute noch mal einmal ganz kurz umgezogen.
Ich habe mich extra für die Menschen in Speyer schick gemacht. Ich hoffe, das hat sich gelöst. Ja, nämlich... Das ist ein Komplett aus Pistazie, sag ich mal. Guck doch mal eben.
Daniel,
hier ist das
ist heute eine laufende Pistazie.
Ja. Folgendes Problem, es ist null atmungsaktiv und ich habe hier so eine Straße Wasser den Rücken runterlaufen gerade.
Trotzdem, als du reingekommen bist in unseren Raum, habe ich gesagt, Mensch Daniel, das ist ein schicker Zweiteiler, sieht gut aus. Ich habe sogar witzigerweise das Label erraten.
Ja.
Und das ist auch ernst gemeint gewesen.
Dankeschön, das ist sehr süß.
Und ich finde das ganz schön, wenn man anderen Menschen ein Kompliment gibt, einfach so, einfach grundlos, ohne dass irgendwas passiert. Und es ist schön, wenn das auch jemand dann annimmt, ne, und sagt, ja, danke.
Und das ist wichtig. Ich glaube, dann im Moment auch als den verstehen. Denn wenn, angenommen, du machst jetzt auf der Straße jemandem ein Kompliment, die meisten reagieren, das finde ich sehr, sehr schade, reserviert, verwirrt und denken erstmal, ich werde hier irgendwie betuppt oder verarscht oder so.
Das stimmt,
warum nicht einfach mal was Nettes annehmen? Und ich glaube grundsätzlich an eine Sache. Wenn wir alle im Miteinander, und sei es hier in der Fußgängerzone in Speyer oder sonst irgendwo, wenn wir uns begegnen, nicht immer nur ein mieses Gesicht ziehen würden, sondern einfach ein Lächeln in die Welt schicken, macht da glaube ich an den Butterfly-Effekt. Wenn ich hier jemanden anlächle oder jemandem sage, wissen Sie was, durch Ihre Geste oder durch die Aktion, die Sie gerade gemacht haben, haben Sie meinen Tag ein bisschen besser gemacht, dann das erweitert sich.
Absolut.
Wie so ein Schneeball. Ich bin gerade sauer auf mich selber, weil ich eine Möglichkeit verpasst habe.
Was denn?
Was für ein Gemüse bist du denn? Denn als Ökotrophologe musst du ja wissen, was du für ein Gemüse bist.
Also wenn ich es mir aussuchen müsste, wäre ich in der Tat eine rote Paprika.
Warum? Hat sie auch gesagt.
Hat sie auch eine rote Paprika? Hat sie auch.
Warum,
wir haben schon
warum eine rote Paprika?
Also die rote Paprika ist die gesündeste Paprika, die man essen kann.
Warum?
Weil die, also durch die Farbe und durch die Zusammensetzung der ganzen Inhaltsstoffe ist die rote Paprika einfach die wertvollste Vitaminbombe, die man zu sich nehmen kann.
Ist sie die reifste eigentlich? Also ist grün-gelb-rot oder ist das
Quatsch? Das hat damit tatsächlich gar nicht so viel zu tun. Das ist einfach eine andere Farbe von dem Gemüse. Mhm. Und das ist eine andere Züchtung, könnte man so sagen. Trotzdem hat die rote Paprika, also ist am sinnvollsten. Und es ist auch in der Tat so, dass wenn man sich gesund ernähren möchte, kann man sich natürlich auch immer ganz gut auf die verschiedenen Farben verlassen. Also Regenbogenfarbenteller ist immer sehr gesund. Und ich wäre gerne rote Paprika, weil die ist knackig, die ist rot, die hat einfach alles zu bieten, was der Körper braucht. Die sieht irgendwie ganz, ganz spannend aus und sie schmeckt gut. Ich weiß auch nicht, was das jetzt sollte, aber so, das machen wir jetzt
also
mal.
Also das werden wir beide nicht mehr rausfinden, aber das finde ich auch schön. Eine süße Geschichte. Also du bist auf jeden Fall eine süße Persönlichkeit, das kann ich bestätigen.
Oh, danke, Daniel.
Doch, das kann
das
ich jetzt schon
von
sagen.
Dir, danke schön.
Ja. Guck mal, ich habe schon bei diesem Kaugummi-Automaten nochmal
gedreht. Die
nächste
Frage.
Da habe ich nochmal eine Kugel hier.
Sollen wir nochmal?
Wir gehen jetzt richtig ans Eingemachte.
Du, das macht schon ganz Spaß mit den Kugeln. Wow.
Oh, die ist fies, die Frage, ich sehe es schon. Auf geht's. Was haben die sich da erlaubt zu fragen? Let's go.
Unser Team versteckt sich gerade.
Das hat irgendwas mit Sex zu tun jetzt wahrscheinlich.
Ja.
Siehst du, wusste ich.
Und die
verruchter
Frage,
Laden.
Und hier steht auch, diese Frage ist nicht für Gülcan, die gilt nur
im Leben nicht. Zeig mir den Zettel.
Nein. Du kannst mir jetzt vertrauen nach so vielen Sendungen.
Du schwindelst mich nämlich leider
an. Du kannst mir nach so vielen Sendungen vertrauen, Daniel. Also ich bin enttäuscht, dass du das sehen möchtest. Lieber Daniel.
Ja, erzähl.
Wie findest du denn offene Beziehungen?
Quatsch. Finde ich richtig Quatsch. Also ich bin glücklich verheiratet seit 2017. Ich finde, wenn es dann mal vorbei ist, dann ist es vorbei. Dann ist es halt so, man lebt sich auseinander. Aber jetzt parallel noch irgendwie was suchen, nur damit da mehr Abenteuer in der Bude ist, finde ich ein bisschen unangenehm.
Dafür hast du ja eine Kettensäge. Ja. Hat er, Daniel.
Offene Beziehung, nee. Weil dann, warum habe ich mich dann über... Also angenommen, ich finde das gut.
Ja.
Und das wäre ja so das Mormonenmodell, ne? Also...
Ja.
Mehrere Frauen oder
Polygamie
mehrere.
Polygamie oder
was übrigens auch immer nur ein Typ und mehrere Frauen ist. Wenn ich doch sowieso mehr Lust auf, ob das jetzt sexuell oder rein romantisch ist, das mal dahingestellt. Aber warum heirate ich dann überhaupt? Dann bleibe ich doch gleich Single und gucke, dass da viele Menschen in meinem Leben sind. Mhm. Nee, offene Beziehung ist nicht meins. Nee, da bin ich auch ultra konservativ. Ich wollte auch unbedingt.
Da bist du mal endlich konservativ.
Ja, ich wollte auch. Nee, ich habe viele gut bürgerliche Werte, die mir sehr, sehr wichtig sind. Also Tugenden, sowas wie Treue, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Höflichkeit. Pünktlichkeit, super wichtig. Wenn einer nicht pünktlich ist, bin ich gleich sauer. Aber gerade das, wenn ich mich entschieden habe, dann, solange ich verheiratet bin, hat das auch so zu sein. Und wenn es dann mal dazu kommen sollte, dann muss man ja hinterfragen, warum ist es so gekommen? Mhm. So, warte mal, wo ist denn der Zettel? Der ist vom Wind weggetragen.
Der ist weggeflogen.
Der ist vom Wind weggetragen. Du musst die Frage jetzt...
Schmeiß nochmal
Ja,
rein.
Ja, ich bin jetzt so nett und lass das mal.
Ich fühle mich jetzt gerade, witzigerweise, also wie als Teenager beim Flaschendrehen. Als man dann da saß, Wahrheit oder Pflicht konnte man da spielen oder man hat eine Frage gestellt bekommen... Das Ding, ja, das ist, da muss man richtig gut drehen. Soll ich festhalten?
Nee, dieser Haufen, der das hier macht, die wollen Geld machen. Da wird ein Euro geschluckt und nichts kommt raus.
Oh, guck mal. Das ist für die SWR3 Weihnachtsfeier, alles, was da reingeht.
Die haben noch eine Weihnachtsfeier?
Ja, natürlich.
Ja, den Öffentlich-Rechtlichen geht es ja sehr gut.
Natürlich. Bist du da nicht eingeladen, Daniel?
Nee. Was wollen die? Bist du eingeladen?
Ja, klar, ich moderiere
das. Nur weil du
heute
zu Gast bist. Warte, ich friemel das mal auseinander. Erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend.
Du, ich habe wirklich gerade das Gefühl, das ist hier eine Runde Flaschen drehen. Ich muss gerade an diese Partys denken. Wie nennt man die denn so?
Das ist ja verrückt. Das ist dieselbe Frage nochmal.
Zeig mal her, Daniel.
War ein Spaß. Wieso hättest du mir jetzt nicht geglaubt?
Doch, ich glaube dir natürlich. Nein. Ich vertraue dir. Du bist ja,
wenn so ein Bumerang zurückkommt, ist schon doof, ne, Goethe?
Nein. Ich bin noch ganz ruhig.
Das finde ich übrigens eine sehr schöne Frage, weil man ehrlich zu sich selber sein muss.
Wow.
Was gefällt dir an dir, steht hier drauf. Kannst du nachlesen? Ich betupfe dich.
Nee, ich glaub's dir.
Was gefällt dir an dir selbst?
Meine Ehrlichkeit gefällt mir. Das hat mir immer viel gebracht. Also jetzt, wenn ich so auf mein Leben bis jetzt zurückgucke, dass ich den Menschen gegenüber, mit denen ich eng zusammen bin, sehr loyal bin. Und ich mag Menschen. Das gefällt mir an mir, weil das ist so, das erleichtert mir das Leben einfach. Also ich mag es gerne, ich kann sehr gut mit mir alleine sein, muss ich aber nicht. Ich bin auch sehr gerne mit Menschen und unter Menschen und ich arbeite gerne mit Menschen und ich freue mich, für mich ist es ein Mehrwert, wenn andere eine gute Zeit haben mit mir, durch mich und vielleicht noch etwas so für ihre Zukunft so mitnehmen. In welcher Form auch immer, ob das Information ist oder Entertainment, im besten Fall beides, dann bin ich so ganz happy und das sind so die Dinge, die ich ganz ordentlich finde.
Schön.
Und bei dir,
ich finde es ganz interessant. Nee, weißt du, was ich toll finde? Du bist auf dein Wesen gegangen. Ja. Viele würden jetzt erstmal gucken, hier, mein Fuß ist zu lang oder schön oder ich habe einen tollen Popo oder sowas.
Ach so, du
was
meinst
ja auch,
optisch.
Was ja auch eine Möglichkeit gewesen
Ach so,
wäre.
Ja.
Aber du bist auf dein Wesen gegangen. Finde ich schon mal interessant.
Nee, dass ich eine Sexbombe bin, weiß ich.
Stark. Ja, gut. Ja, nehme ich so.
Und bei dir, Daniel?
Auch wenn das jetzt langweilig ist, ich hätte es fast deckungsgleich gesagt.
Ja, nee, finde ich überhaupt nicht.
Ich glaube ich habe es mit der Religion nicht so. Ich bin irgendwann, bin getauft, aber bin ich ausgetreten aus 1000 Gründen, aber für mich war das nichts.
Mhm.
Ich glaube aber an Energien und ich glaube an etwas, wenn Menschen zusammenkommen und etwas erleben zusammen.
Ja.
Und wenn Freude, ich finde, Freude ist spürbar. jede, also in der großen Gruppe ist jede Emotion, glaube ich, spürbar. Auch Tumult, wenn man mal irgendwie beim Fußballstadion oder so war und da geht es jetzt mal heiß her. Da, es liegt was in der Luft, glaube ich, kommt nicht von ungefähr.
Das stimmt.
Ja. Und ich glaube an Emotionen, wenn Menschen zusammen Freude haben und zusammen lachen oder zusammen etwas Schönes erleben, dann ist das ein absoluter Mehrwert für alle und es multipliziert sich. Es ist nicht nur die Summe der Einzelteile, sondern mehr davon.
Ja.
Und deswegen Menschen zusammen und Menschen zusammenbringen, um dann eine gute Zeit zu haben, ist so ein bisschen der Auftrag, den wir, glaube ich, haben.
Ja.
Wir sind der Dienstleister am Ende.
Ja, Dienstleister der Menschheit.
Ich kann dir das sagen, meine Großmutter, Oma Ursel aus Salzgitter. Oma Ursel aus Salzgitter hatte das typische bürgerliche deutsche Wohnzimmer. Die alte Schrankwand, die war ungefähr 7 Tonnen schwer, war Altholz, dunkelbraun, hat die ganze Wand vom Wohnzimmer besetzt. Davor stand der Fliesentisch in Kackbraun. In so einem, da war so ein Sechseck oder was. In der Mitte stand eine Etagere. Da war Krokant drauf. Der Krokant war aus 1960 und lag da. Der gehörte mit zum Inventar. Und sie hatte ein grünes Brokatsofa mit so Troddeln da unten. Kennt ihr dieses Wohnzimmer? Habt ihr das vor Augen?
Ja.
Jede Oma hatte dieses Wohnzimmer.
Ja.
Und ich bin in diesem Wohnzimmer in Teilen nicht groß geworden, aber ich habe da viel Zeit verbracht. Und ich glaube bis heute, dass der Grund, warum ich das mache, was ich heute mache, gesehen habe, weil ich habe meine Oma hat mir dann mal Brote geschmiert, so Leberwurstbrot oder eine Fleischwurst aufgemacht oder sowas. Und dann habe ich da glücklich gesessen, hatte mein Wurstbrot und habe mit ihr Fernsehen geguckt. Und vor allem haben wir zusammen, das war ein Ritual, und ich war der Einzelenkel, der sie dann besucht hat, weil ich war ja nur der Einzige, wir haben zusammen Rudi Carrell geguckt. Und ich habe gesehen, was im Gesicht meiner Oma passiert, wenn sie Rudi Carrell sieht. Wenn sie diese Freude zulässt.
Ja.
Sie war dann gerne mal eine verschlossene Person und auch sehr ernst. Und ich habe über die Jahre rausgefunden, was sie so alles im Leben erlebt hat. Und da war schon viel Schwere, würde ich sagen.
Ja.
Also viel Schwere. Aber da, das war wie in so einer Raucherkneipe. Du machst das Fenster auf und der ganze Pelm, der Rauch geht raus. Und auf einmal war so... Dieses Gesicht, das war so richtig so ein Blitz an Freude und an Lebensfreude. Und das wollte ich auch in Leuten auslösen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht.
Ach, wie toll.
Aber das ist das Ziel, das ich jedes Mal habe, wenn ich sage, okay, wenn das möglich ist,
wenn
man mit dem, was der da macht, dieses lass dich überraschen, so ging es ja immer los. Vielleicht kann es geschehen. Lass auch deine Wünsche in Erfüllung gehen oder so. War damals in der ARD. Wenn das jetzt vom SWR produziert würde, habe ich alles richtig gemacht. Nee, aber ohne Spaß. Das war so der Moment, in dem ich gesagt habe, krass, das können Leute in der Öffentlichkeit erreichen. Und ich glaube, da war der Samen gepflanzt, warum ich das machen wollte, was ich heute mache.
Die Frage wollte ich dir in der ersten Folge stellen. Dann haben wir uns verrannt und verrannt und verrannt. Die Frage habe ich noch bis zum Schluss bei mir gehabt. Jetzt musste ich dich gar nicht mehr fragen. Ich wollte wirklich wissen, was war deine Intuition sozusagen, zu sagen, so ich gehe ins Fernsehen, ich gehe in die Öffentlichkeit. Weil es wirkte bei dir nicht so, ich bin jetzt hier zufällig gelandet und jetzt gucke ich mal, was passiert, sondern das hatte schon so eine Wurzel, ein Samen, wie du jetzt gerade sagst. Wie krass ist das, deine Oma eigentlich war. Deine Oma hat dich ins Fernsehen gebracht. Ursel.
Ohne Oma Ursel, ohne es zu wissen. Ja, das ist verrückt.
Ist Oma noch da?
Nee. Ich habe alle, aus der Generation habe ich alle super früh verloren.
Ja.
Da bin ich auch sehr traurig. Ich hatte nie die Chance, als heranwachsender Mann irgendwie diesen Rückbezug zu haben.
Ja.
Das hatte ich leider nie. Mein Opa sehr früh verloren. Also den einen habe ich gar nicht erst kennengelernt. Also ich beneide jeden. Ich beneide jeden, der die Chance hat, mit der Großelterngeneration wirklich Zeit zu verbringen.
Ja, verstehe ich total. Ja. Also das ist für mich, wir haben auch vor einigen Sendungen, wollte ich sagen, ich habe das Gefühl, Daniel, wir sitzen schon seit mehreren Monaten
zusammen. Ist verrückt, ne?
Es ist aber erst Sendung 4, also es ist noch nicht so lange her, dass wir uns kennengelernt haben. Und wir haben auch schon mal über Luxus gesprochen und was ist für uns Luxus und Luxus für mich ist. Also mir fällt da nichts anderes ein, außer Zeit mit der Familie zu verbringen. Mit der Originalfamilie, mit der neuen Familie, aber einfach mit Familienmitgliedern Zeit zu verbringen und einfach diese Zeit zu genießen, miteinander zu sprechen, zusammen zu sein, vielleicht sogar einen Urlaub zu machen, einfach so sich wirklich wie Kind nochmal zu fühlen.
Mhm.
Du hast aber noch gar nicht erzählt, was für dich Luxus ist.
Luxus?
Ja.
Also ich kann beides, ne? Also was ich über mich selber gelernt habe, ich bin 44 Jahre alt und ich treffe heute manchmal Entscheidungen. Ich treffe Kinderentscheidungen mit Erwachsenengeld.
Oh, Okay.
Weißt du, was ich meine? Also, das macht jetzt nicht zwingend Sinn, was ich da ausgebe, aber ich habe die Möglichkeit, als erwachsener Mann mir das zu kaufen und muss dann meiner Frau erklären, warum wir das Gerät da jetzt zu Hause stehen
also
haben.
Also ein spezielles Rennrad könnte das zum Beispiel
zum
sein.
Zum Beispiel ein Rennrad. Ah. Ich bin klassisch in der Midlife-Crisis, ich fahre jetzt Rennrad. Ich hab mir vorgestern...
Aber achso, Daniel, genau, ja? Das wollte ich noch wissen. Elektro-Rennrad, das gibt's ja auch?
Nein,
oder
nein.
Rennrad?
Rennrad, Carbon-Rennrad.
Okay. So auf richtig. Bergauf, bergab oder flachisch?
Nee, ist einfach... Ich fahre überall lang. Berge rauf, runter, okay. Links, rechts.
Okay, das ist nee. Fit. Das ich ist fit, das ist fair.
Vorgestern, ich darf die Marke nicht nennen, aber klingt so ähnlich wie ein Samurai. Das ist so diese Elektromarke, die überall gerade zu sehen ist. Gut, ne? Habe ich gesagt, ohne es zu sagen. Ja, ja, ja.
Dafür haben wir aber 100
Mal schon daneben gegriffen. Ich habe mir eine Eismaschine gekauft.
Nein.
Eine Eismaschine.
Eine Eiscrememaschine oder eine
Eiscrememaschine. Ich bin zu Hause angeguckt worden mit dem Blick,
nein,
bist du eigentlich bescheuert?
Nein, das ist richtig.
Wir
das
haben weder Platz, richtig. Noch hast du eine dieser anderen 50 Maschinen hier jemals selber
oh,
bedient.
Nein, so einer bist du.
Und ich möchte sagen, da ist ein bisschen was Wahres dran. Aber ich wollte diese Maschine haben, weil kann ja sein, dass mal Gäste oder neue Freunde, so wie Güljan, kommen und die sagt dann, ich hätte gern mein Haselnusseis.
Ja.
Das habe ich ja über dich gelernt. Eben. Du liebst Haselnusseis. Also könnte ich dir jetzt zu Hause Haselnusseis machen?
Also, auch wenn die Zuschauer das jetzt vielleicht nicht glauben, Eis ist wirklich meine größte Leidenschaft. Wir saßen gerade auch im Team in einer Eisdiele hier im wunderschönen Speyer und haben erstmal ein wenig Eis gegessen. Und ich kann auch, ganz ehrlich sagen, bei mir war ein bisschen mehr Eis drauf.
Sie hat mehr Eis gegessen als ich. Ich habe mich begnügt mit einer kleinen Portion Spaghetti-Eis. Sie hat Spaghetti-Eis mit extra 3 Kugeln Haselnuss geschnappt. Zack, zack, und du hast auch schneller gegessen. Das fand ich faszinierend.
Ja, und ich wollte jetzt nicht noch mehr nachbestellen, aber ich hätte noch Platz gehabt, wenn ich ehrlich bin. Das ist mir dann aber auch manchmal etwas unangenehm, weil ich merke, okay, du isst halt so viel Eis wie ein Elefant. Es ist ganz schön viel. Mach es nicht. Ich habe mich dann zusammengerissen. Vielleicht hole ich mir nachher noch mal eins.
Ich bin jetzt süchtig nach diesen Fragen hier. Das ist deine.
Okay, oh, jetzt haben wir 2 Fragen. Hast du noch eine?
Ich hab, hier liegen noch ein paar Euro-Stücke.
Also hätte ich gar nicht gedacht.
Da hat der SWR die Spendierhosen an.
Du, dass das so Spaß macht mit diesen, spannenden Fragen. Das ist aber jetzt eine witzige Frage.
Erzähl.
Lieber Daniel, wieso hast du dich heute für dieses Outfit in Pistazie entschieden? Okay, Pistazie steht hier nicht drauf.
Im Leben steht das da nicht drauf.
Du glaubst mir nicht.
Du hast mit Pistazie hast du rein...
Ja, genau, das habe ich
aber hinzugefügt. Aber das Outfit... Ja, kann ich dir sagen. Nee, ich glaube dir das. Ich persönlich finde, dass man sich bei unserem Beruf auch schick zu machen hat. Schick, ich weiß, das liegt immer im Auge des Betrachters. Das ist eine sehr individuelle
Schick.
Entscheidung. Manchmal sieht man im Fernsehen einfach pottenhässlich aus. Und machen wir uns nichts vor. Auch ich habe schon die ein oder andere Nachricht über Instagram bekommen und sage, was hat denn der da wieder an? Was soll das denn?
Ja.
Jetzt trage ich nicht diese Sachen wie Gottschalk oder so, eine Leopardenhose und eine Lederweste. Aber ich finde schon, wir sind Farbfernsehen und ich finde, da kann man Farben anziehen. Und auch als Mann. Und ich finde, warum nicht ein bisschen Mode mal versuchen, ob mir das immer gelingt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich habe Bock auf Mode. Aber erst seit ein paar Jahren und auch, weil meine Frau mir die Klamotten besorgt. Alleine wäre ich nicht imstande, mich anständig anzuziehen.
Also
es gibt Fotos von mir, das ist einfach traurig.
Deine Frau legt dir also deine Outfits zurecht?
Heute nicht, das habe ich selber geschafft, aber sie hat es gekauft.
Ach, das ist aber schön. Da muss ich wirklich sagen, deine Frau hat einen guten Geschmack.
Danke. Ja, es wird quasi für mich vorausgesucht und in den Schrank gehängt. Und dann sagt sie immer, versau die Kombination aber nicht schon wieder.
Aber wie lustig, dann hast du ja sozusagen eine Personal Stylistin zu Hause.
Absolut.
Mit der du auch fummeln darfst.
Ich kann in den Fummeln, die sie mir in den Schrank hängt, auch fummeln. Das ist richtig.
Oh, sehr gut.
Ja, ja, ja.
Ja, das ist aber lustig.
Außerdem habe ich mal gehört, Achtung, jetzt kommt was für Akademiker.
Ja?
Paul Watzlawick hat damals in Kommunikationsforschung gesagt, man kann nicht kommunizieren.
Nein.
Egal, was du natürlich. Machst in deinem Leben, es ist immer etwas, was du nach außen sagst.
Und natürlich kann man mit Kleidung sprechen, ohne etwas zu sagen. Also jedes Outfit ist auch ein Statement, ob man möchte oder nicht. Jede Farbe, jede Form, jeder Schnitt, jede Kürze oder Länge ist ein Statement tatsächlich mit dem Outfit. Die Frage, die macht mir jetzt Angst, so wie du guckst.
Ja, ich bin froh, dass du sie. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass du sie bekommen hast. Die ist nicht schlimm, aber ich bin.
Aber die ist deep.
Die ist deep. Ich finde ja.
Oh Gott.
Wer bist du ohne deine Arbeit?
Mama.
Ja?
Also ich bin hauptberuflich bin ich Mama. Für mich. Das ist so mein. Merke ich jetzt so meine Lebensaufgabe und ich wusste auch immer, dass das für mich etwas ganz Wichtiges und Besonderes sein wird, wann es passiert, wusste ich natürlich vorher nicht. Und das ist für mich so, also ich könnte mein Leben lang weiterhin ab jetzt nur Mama sein und würde mich keinen einzigen Tag darüber beschweren, dass mir irgendwas fehlt. Und dann kommt ganz kurz nichts so und dann kommt tatsächlich die Liebe und die Leidenschaft zu meinem Beruf. Natürlich, Familie ist
ja,
Familie und Kind ist sozusagen alles eins. Das steht für mich so emotional und im Leben für mich so an erster Stelle und das ist so, ja, das bin ich dann ohne all das Glitzer, Glamour, was es so gibt. Ist ja auch nicht immer Glitzer und Glamour, aber das Leben in der Öffentlichkeit. Und ich kenne das Leben ja, also ich habe ja auch erst mit 20 angefangen, in der Öffentlichkeit stattzufinden. Das ist ja auch, ich sag mal, heute etwas
erst
früher.
Auf Bundesfernsehen ist das schon sehr früh, findest du nicht?
20, findest du,
ist es früh? 20 warst du für Millionen Leute zu sehen. Ich fand das, schon, 20? Ich habe mit 29 im Jugendradio, aber auch eigentlich eine Farce, ne? Mit 29 im Jugendradio angefangen.
Ja gut, aber ich sag mal, bei Männern ist es schon wirklich ein kleines bisschen später normalerweise. Und wir sind ja auch eine andere Generation. Gut, das hört sich jetzt immer so sehr dramatisch an. Nur die Popkultur heutzutage oder die Influencer oder bekannten Menschen, die man jetzt auch aus Funk und Fernsehen kennt, sind ja eine ganze Ecke jünger und haben schon teilweise mit 10, 12, 13 im Kinderzimmer angefangen, in der Öffentlichkeit stattzufinden.
Okay, also über die Streamingdienste und sowas,
ja,
das stimmt.
Ja, also verglichen mit der heutigen, mit den Personen des öffentlichen Lebens, weil das sind ja letztendlich Influencer, finde ich, haben wir schon relativ, also ich habe dafür mit 20 angefangen, also relativ spät, und habe natürlich auch ein halbes Leben mitbekommen, wie es ist, ohne Öffentlichkeit zu leben, also als privater Mensch, ohne in der Öffentlichkeit stattzufinden und bekannt zu sein. Und erst ab 20, also mein halbes Leben stehe ich in der Öffentlichkeit ungefähr und ein halbes Leben stand ich nicht in der Öffentlichkeit. Und dazwischen habe ich mir auch noch mal ein paar Jährchen genommen, wo ich auch eigentlich gar nicht in der Öffentlichkeit war. Und da merke ich so...
Ich finde das faszinierend. Auch da bist du wieder in deiner absoluten Mitte. Kann ich überhaupt nicht. Also ich
glaube schon, dass du das kannst.
Nee, nein.
Du hast diesen Schritt nur noch nicht gewagt, das zu sagen. Und vielleicht hast du es ja auch noch nie gebraucht. Vielleicht ist es ja auch so, dass es gar nicht zu deinem Lebensmodell passt. Weil man denkt ja auch manchmal, wow, Mensch, der Rasen auf der anderen Seite, der ist aber ganz schön grün. Und dann guckst du genau hin, Kunstrasen? Also es ist ja, und vielleicht willst du gar keinen Kunstrasen. Vielleicht bist du ja mit echtem Rasen zufrieden. Also ich will damit sagen,
ja, aber das hieß ja, ich bin aber mit deinem Bild, hieß es ja, ich bleibe da, wo ich bin. Und genau das will ich ja. Also wenn ich ganz ehrlich bin, also ich bin ja kein Papa. Ich habe, ich bin verheiratet, genau, und habe einen, ja, Hund und so, aber...
Ja, einen sehr süßen.
Ja, danke. Ja. Aber, also wenn ich ganz ehrlich bin, ist mein Job, das weiß meine Frau auch, aber mein Job ist schon
Nummer
essentiell.
Ja.
Nee, nicht Nummer eins. Das ist so, also sie würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, doch. Ich verwehre mich dagegen so ein bisschen.
Mhm. Nee,
das macht so viel mit, also wir reden ja oft so von Beruf und Berufung und warum macht man das, was man macht. Ich habe es ja gerade eben erklärt, was meine Antriebsfeder war.
Ja.
Wenn man mir das jetzt wegnehmen würde,
dann?
Das wäre gar nicht gut. Also
meinst du?
Ja. Ich habe ein gewisses Suchtverhalten zu meinem Beruf. Das weiß ich auch.
Also es liegt schon, ich merke auch auf jeden Fall, also das kann ich auch so aus den letzten Wochen, sage ich mal, bestätigen, ist Fernsehen und alles, was dazu gehört, das liegt schon in deiner DNA. Ich glaube aber trotzdem, dass du auch, also ich glaube, es ist wichtig, einen Weg zu finden, dass man dann auch, wenn man sagt, hey, ich gehe jetzt nach Neuseeland und lebe dort und mache dort meinen Surferladen auf und bin da erstmal ganz alleine, ob das jetzt zu dir passt oder nicht, das ist jetzt nur ein Beispiel. Das kann ja alles sein.
Willst du einfach sagen, ich bin nicht der klassisch schöne Surfer-Typ? Oder?
Nee, ich will damit sagen, dass es einfach nur eine Sache sein soll, die mit der Öffentlichkeit gar nichts zu tun hat. Es geht, also ich glaube, dass du mit deiner Frau, mit dir selber, mit deinem Hund und auch einem ganz anderen Beruf glücklich sein könntest. Da bin ich mir sicher. Und du,
Günther,
das sollst du gar nicht.
Ja.
Oh nein.
Ich drehe mich ganz offiziell jetzt zu dir ein.
Oh nein, Daniel.
Im Hintergrund sehe ich nämlich schon Kemal von SWR3, meinem absoluten Lieblingsradiosender in Süddeutschland.
Du Schleimer!
Die beste Morningshow. Du darfst noch nichts sagen, Kemal, du bist offiziell gar nicht da.
Oh weia, es ist soweit.
Nein, weißt du was? Wir haben jetzt 4 Wochen miteinander verbracht.
Daniel!
Und wir müssen jetzt vor diesen, jetzt sind es glaube ich 17.000 Menschen in Speyer, müssen wir jetzt sagen, ob wir, also es heißt ja 1+1 Freundschaft auf Zeit.
Ja.
So. Mhm. Einer der besten Podcasts in ganz Deutschland. Überall da, wo es Podcasts gibt, könnt ihr reinhören.
Ich lieb's.
Jetzt müssen wir irgendwie sagen, ob wir über die letzten 4 Wochen Freunde geworden sind. Ich möchte eine Sache vorwegschicken. Und was ich richtig geil finde, wir haben nicht wie so dusselige Medienmenschen bei unserem ersten Aufeinandertreffen gleich Nummern ausgetauscht. Das finde ich richtig cool.
Stimmt, haben wir
das gar
nicht gemacht.
Das finde ich richtig cool, weil wir A.1 waren wir sehr treu für das Format hier, weil wir uns wirklich nicht kannten. Wir sind uns noch nie über den Weg gelaufen
und
haben uns hier kennengelernt.
In 20 oder in über 20 Jahren haben es geschafft, aneinander vorbeizuarbeiten und uns wirklich noch nicht einmal zu treffen. Also wir sind noch nicht mal auf einem Event uns über die Füße gelaufen, weil auch da, wenn man sich aus... Also wenn ich jemanden kenne, den ich im Fernsehen über mehrere Jahre sehe, auch wenn ich ihn nicht persönlich kenne, dann sage ich auch einfach mal Hallo. Also einfach nur Hallo.
Genau, wir haben uns aber nicht mal gesehen. Jetzt habe ich ein langes Impulsreferat gehalten und nötige dich dazu, jetzt als Erste zu antworten. Clever von mir.
Ja, clever gemacht. Und du musst dir auch gar keine Gedanken machen. Ich werde auch gar keinen großen Spannungsbogen aufbauen. Ich möchte mich erstmal nochmal bei Speyer bedanken, weil ich weiß, wir sind hier, wir machen hier eine Live-Sendung bei wirklich 55 Grad im Schatten. Es ist wahnsinnig heiß. Und ich kann dazu sagen, auch wenn man das vielleicht nicht sieht, wir haben hier angefangen, da saßen hier 3 Gäste und jetzt sitzen hier,
17.000, ich würde sagen,
200, also insgesamt sind es bestimmt, oder 100, also 150, darauf können wir uns einigen. Also es sitzen auf jeden Fall einige Menschen hier drumherum, es stehen auch einige. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich habe dich zur Freundschaft gefragt, Güter, jetzt kommst
du zugehört zurande. Haben. Ich wollte doch wirklich, danke an Speyer und auch das, ich habe gemerkt, uns wurde wirklich zugehört und mitgefiebert und das finde ich toll und das merkt man auch. Das ist egal, ob 10 Menschen da sind oder 100 und deswegen wollte ich an Speyer danke sagen. Und Daniel, ich mache es gar nicht lang, ich mache es gar nicht spannend, ich mag dich sehr. Ich mag dich richtig und ich würde dich auf jeden Fall bei uns zu Hause einladen, auf der Couch zu schlafen. Also du wärst auf jeden Fall ein Freund auf Zeit und gerne für immer.
Darf ich dir eine Umarmung aufdrücken vor den Menschen in der Speyer? Denn, das möchte ich auch sagen, ich bin froh, ich möchte ehrlich sein, man macht sich ja Gedanken, was man so macht im Berufsleben und worauf man sich einlässt und auf welches Projekt.
Das
heißt dann ja immer eine Reise in die Medien.
Ja.
Ich habe zugesagt und als ich gehört habe, dass es mit dir sein wird, war ich ganz neugierig, weil ich hatte viel Projektionsfläche und wollte wissen, ist die wirklich so, wie ich es erhoffe? Und ich bin dankbar, dass ich eine integere, intelligente, clevere, ehrliche Frau kennenlernen darf. Ich sage es extra in der Gegenwart, im Präsens, weil ich hoffe, dass wir uns nicht das letzte Mal beim Weg gelaufen sind. Und wann immer ich die Möglichkeit habe, da in der Nähe zu suchen, werde ich es versuchen. Und wollen wir unsere Nummern austauschen?
Ja, Daniel, das machen wir. Wir tauschen unsere Nummern aus und wir werden Freunde.
Jetzt müsst ihr auch machen.
Das war so schön.
Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Ihr in Speyer habt eine wundervolle Stadt, einen wundervollen Dom. Ja. Ich habe das Gefühl, ihr seid nur nette Menschen und Kemal.
Das war dein Stichwort. Vielen Dank an alle. Dankeschön.
Dankeschön.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Es gibt so Musik, die sich unweigerlich in unserer Seele festsetzt. Oft sind es ein paar Töne, eine Melodie, die einfach hängen bleibt. Es kann natürlich auch ein mitreißender Rhythmus sein, der partout nicht mehr aufhören will. Manchmal kommt auch beides zusammen. Und dann wollen andere diese Musik mit ganz eigenen Sichtweisen zu neuem Leben erwecken. Running up that building. Ich bin Roland Kunz. Im Musikpodcast Interpretationssache gehe ich auf Entdeckungsreise, stelle verschiedene Interpretationen und Coverversionen in direktem Vergleich nebeneinander und erzähle die oft fesselnden Geschichten hinter den Songs. Neue Folgen von Interpretationssache gibt es montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.